Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Welche Zukunft liegt vor uns? Das fragt man sich gerade in unsicheren Zeiten wie diesen. Und man weiß, die Antwort kennt nur der Wind. Beim Blick auf Putins Russland erleben wir ja in der Weltpolitik eine Kehrtwende, mit der wir vor wenigen Jahren wohl kaum gerechnet hätten. Während globale Krisen eigentlich nur noch durch globales Handeln bewältigt werden können, scheint es eine Wiederkehr nationalstaatlicher Machtpolitik zu geben, als ob das 19. Jahrhundert noch gegenwärtig sei. Deshalb steigen wir mal hinab in dieses 19. Jahrhundert, das uns auf eine Weise geprägt hat wie kein Jahrhundert zuvor. Jürgen Kocker, einer der einflussreichsten Historiker der Bundesrepublik, hat das getan, mit dem besonderen Blick auf Deutschland. Kampf um die Moderne, das lange 19. Jahrhundert in Deutschland, das er 2021 bei Klett Cotta veröffentlicht hat. Es ist das Jahrhundert, in dem Deutschland ein Nationalstaat wurde und die unheimliche Macht offenbar wurde, die in diesem Shootingstar des 19. Jahrhunderts steckte. Und es ist das Jahrhundert, in dem die Industrialisierung jene Kräfte entfesselt hat, die wir heute zu bändigen versuchen. Jürgen Kocker war neben Hans-Ulrich Wehler eine der treibenden Kräfte bei der Modernisierung der bundesdeutschen Geschichtswissenschaft nach 1945. Auch darüber will ich mit ihm sprechen. Guten Tag, Herr Kocker.
Guten Tag.
In Ihrem Buch nehmen Sie die großen Phänomene des 19. Jahrhunderts unter die Lupe. Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, den Aufstieg des Bürgertums und Nation, Nationalismus, Nationalstaat. Der Nationalstaat schien ja eigentlich fast schon überholt zu sein angesichts der objektiven globalen Probleme, die wir lösen müssen und die nur global lösbar sind. Aber Nationalstaat und Nationalismus sind offenbar zählebiger als gedacht. Was macht die Nation? Was macht den Nationalstaat eigentlich so stark?
Der Nationalstaat bringt mehr als jede andere Regierungsform etwas zustande, was der Moderne entspricht. Er bringt auf der Basis von kulturellen Gemeinsamkeiten eine enge Verbindung zwischen Herrschaftssystem, also Regierung, Parlamente etc. einerseits und der breiten Bevölkerung andererseits zustande. Es ist der Appell an die gemeinsame Kultur, an die gemeinsame Sprache, an die gemeinsame Geschichte. Ein Appell, mit dem der Staat sich an eine große Gruppe von Staatsbürgern und Bürgerinnen wenden kann, indem er ihnen Gleichheit in wesentlichen Hinsichten verspricht und Teilnahmemöglichkeiten bietet, aber andererseits von ihnen ungeheuer viel verlangt, bis hin zum Opfer des eigenen Lebens im Fall des Krieges. Und kein anderes System hat diese Art von Bindung herstellen können bis heute.
Wobei man ja sagen muss, das Versprechen, dass man Teilhabe hat, dass man teilnimmt am politischen Prozess, wird ja, wenn man sich viele Nationalstaaten seit dem 19. Jahrhundert und auch in unserer Gegenwart ansieht, gar nicht unbedingt eingehalten. Also wenn man sich Russland anguckt, ist sagen wir, das Phänomen Teilhabe an politischer Herrschaft und Demokratie wird ja nicht gerade groß geschrieben.
Diese Teilhabe kann einerseits demokratische und zwar freiheitlich-demokratische Formen annehmen. Und das ist die große Chance, für die wir uns einsetzen und die wir ein Stück weit, ein großes Stück weit in Deutschland, in der Bundesrepublik erreicht haben. Aber diese Teilhabe von Bevölkerung an der Politik kann ja auch in populistischer, in hochideologischer, in massenwirksamer Instrumentalisierung bestehen. Und selbst wenn wir jetzt daran denken, dass Russland seine Expansion in die Ukraine eingeleitet hat mit einem Auftritt des Präsidenten vor den Medien, zelebriert, öffentlichkeitswirksam, dann sehen wir das im Unterschied zum alten Zarenreich. Dieser Schritt in eine neue militärische Auseinandersetzung abgestützt werden muss durch Appelle an die breite Bevölkerung, an die Nation, mit nationalen Versprechen und Appellen an die gemeinsame nationale Identität auf der Basis von Geschichte. Bemerkenswert, wie sehr sich Putin um die russische Geschichte bemüht und sie benutzt, um dieses Minimum an Gemeinsamkeit herzustellen, welches ihm als Leiter eines imperial ausgreifenden Nationalstaats erleichtert, dann Politik zu machen.
Eigentlich steckt in der Nation ja das Versprechen, dass man wirklich mitbestimmen kann. Und eigentlich ist es ja ein ganz schöner Betrug. Da ist ja Russland kein Einzelfall. Das passiert ja in anderen Nationalstaaten nicht weniger. Wenn politische Führer an ein Gefühl appellieren, an das Volk appellieren, aber es nicht wirklich an den politischen Geschicken beteiligen. Die Leute lassen sich das offenkundig bereitwillig gefallen.
Über lange Phasen hinweg in verschiedenen Diktaturen konnten und können wir das auch heute beobachten. Aber andererseits gibt es eben auch die andere Alternative der demokratischen Beteiligung. Eigentlich sind einigermaßen funktionierende Demokratien bisher nur in Nationalstaaten entstanden, nicht aber in übernationalstaatlichen Strukturen. Dort wird es versucht, mit den Vereinten Nationen, mit der EU, mit transnationalen NGOs und Öffentlichkeit. Ein Stück weit gelingt es. Wir arbeiten daran. Wir müssen uns darum bemühen. Denn so viel ist mittlerweile global vorhanden, dass es auch nur global gesteuert werden kann. Aber wir sehen, dass am ehesten demokratische Teilhabe durch Wahlen, durch parlamentarische Repräsentation und auch durch Volksentscheide am ehesten im nationalstaatlichen Rahmen gelingt, schon weil dort die gemeinsame Sprache die Regel ist und weil diese gemeinsamen Traditionen aktiviert werden können, zu denen Kultur, Lebensweise, Sprache, Geschichte und Erinnerung ganz stark dazugehören. Also der Nationalstaat hat ja ein Janusgesicht, auch in dieser Hinsicht. Er kann Demokratie befördern und wenig andere Systeme können es so gut wie er. Er kann aber auch in Diktaturen und in populistischen Alternativen zum Fetisch für Scheinpartizipation und dann auch meistens Aggression werden.
Dann schauen wir mal auf den Anfang zurück. Sie sprechen ja auch vom langen 19. Jahrhundert. Das beginnt, wenn man auf Europa schaut, 1789 mit der Französischen Revolution. Und mit der Französischen Revolution entsteht ja auch die Idee der Nation. Was war das für eine Idee in diesem Augenblick ihrer Entstehung in Frankreich?
Es war sicherlich eine Idee, die versprach, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit würden wir heute sagen. Und das ungeheuer wirkungsvoll, revolutionär, Abschaffung des Feudalismus, Emanzipation auf vielen Gebieten. Es war aber gleichzeitig eine Idee, die zusammenzwang, die früh eine expansive Tendenz entfaltete, und diese Revolution ging ja in ihren ersten Jahren, die Französische Revolution ab 1789, ging ja sehr früh in einen europäischen Krieg über. der nicht nur dadurch resultierte, dass die vordemokratischen, feudalen Staaten drumherum mit großem Misstrauen auf dieses Experiment schauten, sondern auch daraus resultierte, dass die revolutionären Regierungen Frankreichs ihre Grundidee ausbreiten wollten, missionarisch, machtpolitisch sich in europäische Kriege stürzten bis hin zum Höhepunkt Napoleons, dem es fast gelang, Europa politisch zu vereinigen und auch mit Zwang.
Das heißt, Nation, Nationalstaat, muss man immer auch mit Krieg zumindest in der Entstehung denken.
Zumindest in der Entstehung, aber vielleicht auch noch heute. Jedenfalls das lange 19. Jahrhundert endete bekanntlich in der Katastrophe des Ersten Weltkriegs. 1914. Und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat viele Gründe, viel diskutiert. Aber der Nationalismus, der zum Chauvinismus gesteigerte integrale Nationalismus, gehört zu den wichtigsten Antreibern dieses Weges hinein in den Krieg. Andererseits zeigt der Blick auf das lange 19. Jahrhundert eben auch, dass diese Identifikation mit der Nation zusammen mit dem Nationalstaat Deutschland seit 1871 auch große Kräfte entfesseln konnte, zivilisatorischer Art. Die große Entwicklung der Wissenschaften in Deutschland, im Deutschen Kaiserreich, hing damit zusammen, dass dies ein Nationalstaat geworden war. Und die Tatsache, dass das allgemeine gleiche Wahlrecht für Männer Wirklichkeit wurde, relativ früh im Vergleich zu anderen Ländern Europas, hängt auch mit der Nationalstaatsbildung zusammen. Also die Janusköpfigkeit des Nationalismus, des Nationalstaats wird schon beim Blick auf das 19. Jahrhundert sehr deutlich.
Also Deutschland bestand ja nun aus einer Reihe von Fürstentümern, Königtümern. Und ist das so naturnotwendig, dass Deutschland, so wie wir es heute im Kopf haben, 1871 dann in diesen Grenzen mit diesen, ich sag mal, Völkerschaften entstanden ist? Hätte es nicht genauso gut einen bayerischen Nationalstaat geben können?
Es bestand zweifellos keine historische Notwendigkeit, die zu dieser Gründung des Deutschen Reichs unter preußischer Hegemonie in drei Kriegen der 60er und frühen 70er Jahre des 19. Jahrhunderts geführt hat. Allerdings, wir sprachen über die Stärken des Nationalstaats um Deutschland herum, bildeten sich immer mehr Staaten als Nationalstaaten aus. Es lag in der Luft. Gleichwohl, denkbar wäre, dass einer der großen deutschen Einzelstaaten sich zu einem Nationalstaat hätte mausern können. Ansätze dazu gab es. Also keine Notwendigkeit.
Ist eine solche Nation etwas Reales oder eigentlich auch eine Erfindung? Weil letztendlich muss sich ja die Idee, wir sind eine Nation, egal ob wir in Garmisch-Partenkirchen, in Frankfurt an der Oder oder in Flensburg wohnen, muss sich ja in den Köpfen festsetzen.
Erfindung ist zu voluntaristisch, denn was da entstand, baute auf langen Traditionen von Gemeinsamkeit aufgrund von Sprache, jedenfalls in den gebildeten Ständen, Erfahrungen mit Kriegen seit Napoleon und anderem mehr. Aber ja, vorgezeichnet war das nicht. Um 1871 bestand eine deutsche Nation nur im Ansatz. Aufgrund von einer Reihe von Entwicklungen entwickelte sich so etwas wie ein deutsches Staatsbürgerbewusstsein. Die kriegerischen Erfahrungen und Erfolge der 60er und frühen 70er Jahre gehören dazu. Kein Nationalstaat hat sich in der Geschichte ohne Krieg gebildet. Auch der Deutsche nicht, auch der Italienische zur selben Zeit nicht. Aber dann kam anderes hinzu. Reichsverwaltung entstand, bis hin zu den Ansätzen hin zum Sozialstaat. der unter Bismarcks Regie angeleitete, wenn auch dann nicht wirklich von Bismarck verwirklichte, Schritt hin zur zu verschiedenen Pflichtsozialversicherungen für die breiten Masse staatlich, das geschah auf Reichsebene und hat dazu mitgeholfen, breite Schichten der Bevölkerung eine Erfahrung zu ermöglichen, dass sie Teil eines Reiches waren. Natürlich dann auch viel Propaganda-Geschichte eingesetzt als Mittel der ideologischen Vereinigung und anderes mehr. Das Schulwesen von ganz großer Bedeutung, die Konkurrenz der Nationen, selbst die späte Teilnahme Deutschlands am Kolonialismus diente als ein Mittel, die deutschen Gemeinsamkeiten in den Köpfen und Herzen der Bevölkerung zu verankern.
Aber bemerkenswert ist ja, dass im Zuge der inneren Nationwerdung, im Zuge der Nationalbewegung nach 1871 das Aggressionspotenzial gleich zum Vorschein kommt, das offenkundig auch darin steckt, weil man vereint, man verbindet zwar die Staatsbürger, aber damit einhergeht ja auch ein Aufstieg des Antisemitismus, des Rassismus, aber gerade auch des Antisemitismus. Ist das ein Teil dieses janusköpfigen Gesichts der Nation?
Ich denke ja, unbedingt. Zu einer forcierten Inklusionspolitik gehört immer auch ein Stück Exklusionspolitik. Sowohl nach innen wie die Identifizierung von Reichsfeinden, diese berühmte Strategie Bismarcks gegen Sozialdemokraten einerseits, gegen Katholiken andererseits, später nach Bismarck auch gegen die Juden als eine transnational empfundene Gruppierung gerichtet. Also nach innen, aber gleichzeitig eben zunehmend auch nach außen. Der Wettbewerb mit anderen Nationen kann sich sehr schnell steigern zu einem verabsolutierten Gegensatz. Diese äußere Aggressivität ist zumindest als eine starke Möglichkeit im Nationalstaat angelegt, bis heute. Deswegen ist es ja so wichtig und man lernt es aus der Geschichte des 19. Jahrhunderts, dass man über den Nationalstaat hinauskommt, dass man transnationale, internationale bis transnationale Verknüpfungen hinkriegt, wie das in Europa seit etwa 1950 versucht worden ist, mit ziemlich viel Erfolg. Aber in Grenzen. Und auch heute sollen wir uns nicht darüber täuschen, dass der Nationalstaat ohne solche übernationale Einbindungen weiterhin, vielleicht nicht im deutschen Fall, sicherlich nicht im deutschen Fall immer zurzeit, aber in vielen anderen Fällen diese Möglichkeit in sich birgt, zu internationalen Kämpfen zu führen.
Wenn wir aber nochmal auf die deutsche Geschichte der Zeit nach 1871 gucken, Sie haben es kurz erwähnt, Deutschland ist ja eigentlich keine alte Kolonialmacht gewesen, aber das war für mich verblüffend zu lesen in Ihrem Buch, innerhalb kürzester Zeit wurde Deutschland die drittgrößte Kolonialmacht der Welt. Eigentlich haben wir diesen Teil unserer Geschichte bis vor wenigen Jahren fast gar nicht betrachtet.
In der historischen Forschung ist das wohl bekannt, aber in dem öffentlichen Bewusstsein nicht so sehr. Nun muss man dazu sagen, dass im Unterschied zu England, Frankreich, Niederlande, Spanien, Portugal, aber auch im Unterschied zu Russland, welches sich ausgedehnt hat über einen ganzen Kontinent, Deutschland relativ spät und relativ, begrenzt an diesem großen Prozess der Ausdehnung Europas in die Welt im Sinne des Kolonialismus teilgenommen hat. Erst seit den 1880er Jahren und nur bis zum Ersten Weltkrieg, wo Deutschland alle seine Kolonien als Verlierer des Krieges verlor. In dieser Zeit allerdings sehr schnell viel Territorium unter die eigene Kontrolle bekam und zwei, drei große Kolonialkriege vernichtender Art geführt hat. aber im Vergleich zu anderen Großproblemen der deutschen Geschichte, das Umkippen in eine extreme faschistische Diktatur im Jahre 1933 mit katastrophalen Konsequenzen, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa, für die Juden, für die Slawen, für die Welt, im Vergleich dazu nimmt sich Deutschlands Teilhabe an der Expansion und Unterdrückungspolitik des Kolonialismus bescheiden aus.
In der Umfänglichkeit ja, aber die Frage ist, ob der Bacillus, der koloniale Bacillus, nicht vergleichbar auch in Deutschland verbreitet gewesen ist. Also dass die koloniale Mentalität in Deutschland sich rasend schnell so ausgebreitet hat, dass man eigentlich, was Mentalität anbetrifft, kaum einen Unterschied erkennen kann jetzt zwischen Deutschland und anderen ehemaligen Kolonialmächten.
Das sehe ich auch so. Ich glaube, dass der Rassismus ungeheuer weit verbreitet war. Man denke an die Völkerschauen, die stattfanden im Zirkus Hagenbeck und anderswo. Fremde Vertreter fremder Völkerschaften als exotische Besichtigungsobjekte ausgestellt wurden. Besten Gewissens, keineswegs feindlich oder unterdrückend, aber doch im starken Bewusstsein weißer europäischer Überlegenheit. In der Beziehung war die Erfahrung des Kolonialismus eine gesamteuropäische Sache. Und übrigens, ein Geschäft waren sie nicht. Aber aus der Konkurrenz der Nationalstaaten miteinander entstand diese Sucht danach, Stützpunkte in allen möglichen Ecken der Welt zu erringen und sich als Kolonialmacht zu profilieren. Nicht durch den Kapitalismus, sondern durch die nationalstaatliche Konkurrenz.
Es gab die lange Diskussion darüber, dass Deutschland doch einen Sonderweg in Europa gegangen ist, der am Ende katastrophal mit diesem Zivilisationsbruch 1933 geendet ist. Würden Sie die Ansicht teilen, dass Deutschland, seitdem es dann tatsächlich zum Nationalstaat aufgestiegen ist, einen Sonderweg beschritten hat? Einen langen Weg nach Westen zurückgelegt hat, wie Heinrich August Winkler das schrieb?
Sicherlich gab es keine notwendige Entwicklung vom Kaiserreich zum Nationalsozialismus. Noch bis ins Jahr 1933 hinein hätte es anders kommen können. Zum anderen sind wesentliche Merkmale des Kaiserreichs so, dass sie nichts mit dem späteren Umkippen in die faschistische Diktatur zu tun haben. Und an der alten Sonderwegthese, die nämlich die Verbindung herstellt zwischen der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert, besonders im Kaiserreich einerseits, und der späteren Krise der Demokratie mit ihrem Umkippen in den Nationalsozialismus andererseits, an der ist sehr viel in der Forschung mit guten Gründen kritisiert worden. Aber es gibt einige Merkmale der deutschen Entwicklung, die es vermutlich erleichtert haben, dass in der großen Krise der Zwischenkriegszeit in Deutschland, anders als in den westlichen Demokratien, sich eine extreme faschistische Diktatur durchsetzen konnte. Dazu würde ich rechnen die sehr späte Parlamentarisierung. Nicht, dass es im Kaiserreich wirklich mehr an Demokratie gefehlt hätte als in anderen Ländern. Das kann man nicht sagen. Das Kaiserreich hatte ein allgemeines gleiches Männerwahlrecht und die damit zusammenhängenden Wahlkämpfe und große Massenparteien etc. Das waren durchaus Ansätze der Demokratie. Aber es war in einem vorparlamentarischen System. Dieser Reichstag war zwar einflussreich, aber er konnte die Regierung weder wählen noch absetzen. Erst im Augenblick des Niedergangs im Jahre 1918, als der Verlust des Krieges unmittelbar bevorstand, wurde aus dem Kaiserreich eine parlamentarische Monarchie und bald eine parlamentarische Demokratie. Das ist eine der Eigenarten der deutschen Entwicklung, die die Schwierigkeiten des parlamentarischen Systems in der Weimarer Republik miterklären. Das andere ist eine gewisse Staatslastigkeit der Entwicklung. Die Gründung des Deutschen Kaiserreichs unter der Ägide von Preußen und Bismarck ist eben nicht ein Resultat einer Volksbewegung gewesen, sondern Teil einer überlegenen obrigkeitsstaatlichen Politik Preußens. Und die starke bürokratische Tradition der großen Einzelstaaten Preußen, Bayern vor allen Dingen, Preußen, fällt einem ein, das Beamtentum später dann zusammen mit dem Militär, das waren stark ausgeprägte Mächte. Und diese obrigkeitsstaatliche Tradition hat sicherlich auch mitgeholfen, die Widerstandskräfte gegen das spätere Umkippen in die Diktatur zu schwächen. Und man könnte auch das eine oder andere über das Bürgertum in diesem Zusammenhang sagen, welches nicht insgesamt nicht schwach war. Auch in Deutschland war das 19. Jahrhundert ein Jahrhundert des aufsteigenden Bürgertums. Aber es gab doch gewisse Schwächen relativ zu dem, was wir gleichzeitig in den Niederlanden, in der Schweiz, in England und Frankreich beobachten können. Starke Tradition adliger und bürokratischer Herrschaft wirkten eben weiter und haben dann den Übergang zur Demokratie, zur Weimarer Republik erschwert und mitgeholfen, diese instabil zu halten. Insofern gibt es keinen Sonderweg Deutschlands in Europa, sondern nur eine Variante der unterschiedlichen europäischen Entwicklungen. Aber man kann identifizieren einige Besonderheiten, die miterklären, warum es nicht mehr Widerstandskräfte gegen das Umkippen in die Zivilisationskatastrophe, in den Zivilisationsbruch 1933 folgende Jahre gegeben hat. Und es ist ein Problem für die Geschichtsschreibung, wenn sie nicht mitreflektiert bei der Analyse des Kaiserreichs, dass nur 15 Jahre später diese Art von Zusammenbruch und Katastrophenentwicklung passiert sind.
Würden Sie denn sagen, das Bild, der lange Weg nach Westen, ist stimmig?
Nun, Heinrich August Winkler bezieht seine Formulierung vom langen Weg Deutschlands in den Westen, dort, wo dieses Bild zu Recht gebraucht wird, vor allen Dingen auf die Zeit nach 1945 Bundesrepublik. Dort gilt es. Davor, denke ich, trägt es nicht weit. Deutschland hat immer in gewisser Weise zum Westen gehört. Aber dieser Westen war immer in sich äußerst vielfältig.
Sie sind als Historiker, als junger Historiker in die Zeit der noch jungen Bundesrepublik hineingewachsen. Und in der Geschichtswissenschaft gab es ja eine Dominanz älterer Traditionen. Was hieß es für Historiker wie Sie oder Hans-Ulrich Wehler, in den 60er Jahren zu versuchen, dass sich die westdeutsche, muss man ja da sagen, Geschichtswissenschaft modernisierte, dass es einen Ausbruch aus alten Denkmustern gegeben hat?
Nun, vieles war erst einmal hochinteressant und faszinierend, sonst wäre man vermutlich nicht zum Historiker geworden. Aber im Vergleich nun tatsächlich zum westlichen Ausland, zu dem, was in Frankreich, in England, auch vor allen Dingen in den USA passierte, schien vieles an der deutschen historiografischen Praxis etwas verstaubt, etwas altmodisch, etwas historistisch, wie wir sagten. Und wir plädierten für eine engere Zusammenarbeit mit den benachbarten Sozialwissenschaften, für eine traditionskritische Sicht auf die Geschichte der deutschen Geschichtswissenschaft. Und das natürlich in Verbindung, das waren die 60er Jahre und die frühen 70er Jahre vor allen Dingen. verbunden mit einer Kritik nicht nur an der wissenschaftlichen Tradition, sondern auch an gewissen Traditionen der deutschen Gesellschaft und Politik. Das ging Hand in Hand. Kritik der Wissenschaft einerseits und Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse und ihrer Traditionen andererseits. Das passte auch in dieses Jahrzehnt, in diese Jahrzehnte voll von Traditionskritik einerseits und Modernisierungshoffnung andererseits. Stichwort 68, nicht begrenzt auf das Jahr 68, sondern eine Phase, wenn nicht Epoche, in der Geschichte der Bundesrepublik. Da hinein passte dieser Aufbruch in der Geschichtswissenschaft, der gleichzeitig sozialkritische Elemente hatte. Und Hans-Ulrich Wehler, mein enger Kollege und Freund in Bielefeld, wir waren damals in dieser neuen Reformuniversität Bielefeld beide und andere tätig, der ist ein Beispiel dafür.
Dann kann man schon sagen, dass sich die historische Sozialwissenschaft, man hat ja von der Bielefelder Schule gesprochen, dass sich das durchaus als ein Teil der deutschen Geschichtswissenschaft oder der Westdeutschen damals auch durchgesetzt hat. Aber dann kam eine Veränderung, die von Hans-Ulrich Wehler teilweise doch sehr abschätzig genannte kulturalistische Wende, dass halt eben auch Kulturgeschichte einbezogen wurde in den gesamten Prozess der historischen Forschung. Das war ja zunächst erstmal etwas, wo Sie in die Defensive geraten sind.
Da unterscheide ich mich und unterscheiden sich andere Bielefelder Historiker aber doch von Hans-Ulrich Wehler. Da gab es jetzt scharfe Auseinandersetzungen in den 80er Jahren zwischen dieser mittlerweile sehr etablierten Sozial- und Gesellschaftsgeschichte auf der einen Seite und neuen Strömungen. Da zu diesen neuen Strömungen gehörte die neue Kulturgeschichte international. Dazu gehörte Alltagsgeschichte. Dazu gehörte auch die feministische Kritik, die ja der alten Sozial- und Gesellschaftsgeschichte nicht ohne Berechtigung vorwarf, die Spannungen und Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern vernachlässigt zu haben. Aber das waren Neuansätze, von denen ein Teil durchaus attraktiv war und auch gerade von Sozialhistorikern aufgenommen wurden, die in vielen Punkten mit kulturhistorischen Ansätzen auch sympathisierten. Aber es hat sich in dieser Zeit viel geändert. Diese Sozialgeschichte, an deren Aufbau die Bielefelder zusammen mit anderen so stark teilgenommen hatten, wurde mehr und mehr etabliert. Hörte auf, eine kämpferische Alternative zu sein. Aus verschiedenen Gründen, der Zeitgeist änderte sich auch. Aber gleichzeitig ist eine Ursache die Tatsache, dass die Sozialgeschichte in die allgemeine Geschichte eingedrungen und diese zum Besseren, würde ich sagen, verändert hat. Es geht nicht mehr darum, dass eine Sozialgeschichte auftritt, um eine primär gesellschaftsfremde, politikhistorisch orientierte Allgemeingeschichte umzukrempeln. Denn diese Allgemeingeschichte hat selbst sich gegenüber vielen Neuerungen geöffnet und hat die Sozialgeschichte in sich einbezogen. Von daher ist die Entwicklung seit den 60er, 70er Jahren einerseits dadurch geprägt, dass die Sozialgeschichte weniger kämpferisch und weniger Aufmerksamkeit erregt als damals. Andererseits ist es auch eine Geschichte des Sieges der Sozialgeschichte, die eingedrungen ist in die dominanten Interpretationen der allgemeinen Geschichte. Und das ist in Deutschland so wie in anderen Ländern der Welt. Die Globalgeschichte vor allen Dingen ist eine Entwicklung der letzten 2, 3 Jahrzehnte. Und sie ändert die Situation sehr.
Die Perspektiven vor allen Dingen.
Die Perspektiven und die Sozial- und Gesellschaftsgeschichte hatte sich sehr stark mit den gesellschaftlichen Binnenverhältnissen beschäftigt und hatte Gesellschaft in der nationalstaatlichen Begrenzung untersucht. Wähler hat eine deutsche Gesellschaftsgeschichte geschrieben. Jetzt begreifen wir, wie wichtig es ist, die grenzüberschreitenden Verflechtungen ernst zu nehmen. Und dafür muss sich auch die Sozial- und Gesellschaftsgeschichte neu aufstellen. Dabei ist sie derzeit. Das ist etwas, was wir in den 60er und 70er Jahren nicht so stark gesehen haben.
Wenn wir noch mal ganz zum Schluss den großen Bogen spannen, im 19. Jahrhundert, die Industrialisierung entfesselt die Kräfte, die wir heute zu bändigen versuchen. Wenn man sich anguckt, was uns möglicherweise global und ökologisch droht, hat das ja sehr viel mit dem zu tun, was im 19. Jahrhundert in Angriff genommen und entfesselt worden ist. Ist möglicherweise das, was damals entstanden ist, die Industrialisierung, eine katastrophale Fehlentwicklung der Menschheitsgeschichte?
In dieser Schärfe würde ich es auch nicht formulieren. Diese Industrialisierung, die im 19. Jahrhundert überall unter kapitalistischen Vorzeichen stattgefunden hat und bis heute ja, mit der Ausnahme des sowjetischen Experiments zwischen 1917 und 1991 überall, fast überall, Nordkorea mal beiseite gelassen, in kapitalistischen Verhältnissen, wobei Kapitalismus sehr Verschiedenes bedeuten kann, geschieht. Diese Industrialisierung hat auch zu einer eminenten Ausweitung der Lebenschancen, der Lebenszeit und der Lebenschancen für sehr große Bevölkerungsgruppen überall geführt. Natürlich auch zu großen Einschränkungen und Ungleichheiten, besonders zwischen dem industrialisierenden Teil der Welt, Europa und Nordamerika einerseits und Asien und Afrika andererseits. Aber doch ist die Bilanz nicht nur negativ. Andererseits, durch das zunehmende Bewusstsein von der Gefährdung der Weltgeschichte durch die Folgen der auf Carbon basierenden Industrialisierung seit dem späten 18. Jahrhundert, dass wir davon heute ein Bewusstsein haben und von dieser drohenden Klimakatastrophe viel zu Recht sehr viel sprechen. Das ändert auch unseren Blick auf das 19. Jahrhundert erneut, in dem eine entscheidende Entwicklung dahin stattfand und es dürfte in der nächsten Zeit eher noch skeptischer und kritischer angesehen werden als bisher und als es in meinem Buch geschieht.
Vielen Dank, Professor Jürgen Kocker. Wir haben gesprochen zum Buch Kampf um die Moderne, das lange 19. Jahrhundert in Deutschland, erschienen im Verlag Klett-Cotta, 237 Seiten.